Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Pia Boni, Digitalisierungsbotschafterin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen hier beim Podcast von Digitalis MV. Pia, du bist Berlinerin ursprünglich. Was hat dich nach MV getrieben?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier heute dabei sein kann. Genau, geboren in Berlin, wobei ich dann in Brandenburg aufgewachsen bin. Und dann hat mich nach MV das Studium eigentlich verschlagen. Ich bin 2011 für meinen Bachelor nach Stralsund gekommen, habe an der Hochschule Baltic Management Studies studiert, habe dann angefangen hier, weil man ja an der Küste ist, mit dem Wassersport und war dann zwischendrin auch nochmal wieder weg, habe in Flensburg meinen Master gemacht und bin dann aber 2019 fest nach Rügen gezogen.
Stralsund, war das deine erste Idee? Wie kommst du auf Stralsund?
Ja, tatsächlich, ich war vorher noch nie in meinem Leben in Stralsund. Ich bin das erste Mal, ich glaube sogar auch das erste Mal nach MV gekommen, um mir WGs dann dort anzugucken. Ich habe ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland gemacht nach der Schule und habe da eine getroffen, die meinte, ach Mensch, du weißt nicht, was du studieren sollst. Eine Freundin von ihr, die hat irgendwie Baltic Management Studies studiert. Das war ganz cool, das war alles auf Englisch. Stralsund ist irgendwie auch eine schöne Stadt. Die hat jetzt irgendwie auch einen guten Job danach bekommen. Und dann dachte ich, ach ja, dann bewerbe ich mich einfach mal dafür. Und dann wurde ich angenommen und dachte, dann ziehe ich halt nach Stralsund.
Dann hatte ich das Meer auch gelockt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Meer, das Surfing und so bist du in deine erste Gründung gerutscht. Erzähl gerne über den Weg.
Tatsächlich, bevor ich nach Stralsund gekommen bin, hatte ich gar nicht so viel mit Surfen zu tun. Mein Vater ist ein sehr leidenschaftlicher Windsurfer. Dadurch hatte ich das so ein bisschen vielleicht schon im Blut. Ich habe dann, als ich studiert habe, in den Semesterferien angefangen, im Surfhostel Tiki Bar auf Ummanz, das ist im Westen von Rügen, zu arbeiten. Und die haben eben auch eine Surfstation. Und dadurch, dass ich dort gearbeitet habe, konnte ich dann einen Windsurfkurs mitmachen. Dann habe ich einen Kite-Kurs mitgemacht und ja, habe dann Kiten gelernt und habe dann nach dem Bachelor auch einen Kite-Lehrerschein gemacht vom VDWS, Verband Deutscher Wassersportschulen. Und ja, das war dann alles ein großer Bogen, aber am Ende habe ich eben selber diese Kitesurfschule für Gehörlose gegründet, Deaf Ventures, auf Ummanz, auf Rügen und bin dadurch auch tatsächlich dann fest nach Rügen damals gezogen.
Wie kommt man dazu? Also sozusagen, man studiert Baltic Management und gründet dann eine Surfschule. Klar, das kommt dann irgendwann als Idee möglicherweise oder wie muss man sich das vorstellen?
Waren auch viele verschiedene Zufälle. Ich habe eben diesen Kite-Lehrerschein nach dem Bachelor gemacht, habe dann auf Sri Lanka ein halbes Jahr als Kite-Lehrerin gearbeitet und dann habe ich meinen Master in Flensburg gemacht in internationalem Management mit Schwerpunkt Entrepreneurship. Das heißt, wir haben da schon viel Input bekommen zum Thema sich selbstständig machen, was Eigenes aufbauen und hatte dann auch relativ viel an verschiedenen Kiteschulen, in Kitecamps gearbeitet und dachte immer so, das macht mir Spaß, das ist schön und gut, aber am Ende, ja, bespaßt man Leute, die dafür viel Geld bezahlen, ist nett, aber ich wollte gern irgendwas machen, was ein bisschen mehr in die Tiefe geht und hatte auf Sri Lanka Marie kennengelernt. Marie ist Gebärdensprachdolmetscherin, wir sind Freundinnen geworden und sie hat dann immer mal fallen lassen, so ihr als Gebärdensprachdolmetscherin fällt auf, dass es gar keine Angebote für Gehörlose gibt, Kitesurfen zu lernen. Und dann durch mein Studium-Hintergrund waren wir dann irgendwann so, ja, dann lass uns das auch einfach mal ausprobieren. Ich habe den Kite-Lehrerschein, Marie ist Gebärdensprachdolmetscherin und dann haben wir das 2018, haben wir die ersten Testkurse durchgeführt und haben gemerkt, dass in der gehörlosen Welt die Nachfrage total groß war, weil es eben so ein Angebot gar nicht vorher gab. Und gerade beim Kitesurfen ist es schon wichtig, dass du verstehst, was du da machst.
Ja klar, du kannst ja, wie machst du das? Du kannst ja nicht, Achtung, das Segel richtig halten. Wie macht man es dann? Wie funktioniert denn das?
Tatsächlich ist es so, wir erklären es ganz oft, dass es gar nicht so einen Riesenunterschied macht zu Hörenden, weil auch als Hörender, ganz ehrlich, wenn du da im Wind vom Kite weggezogen wirst, da kannst du als Kite-Lehrer auch noch so viel hinterher schreien, das hören die Leute meistens auch nicht. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir Stehrevier haben, das heißt, dass das Wasser stehtief ist, was wir natürlich hier in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ganz viel Boddenreviere und können dadurch in Gebärdensprache unterrichten. Aber ansonsten, du kannst immer den Schirm aufs Wasser legen, wenn du was erklären möchtest oder als Kite-Lehrer halte ich den Schirm fest und Marie hat dann als Gebärdensprachdolmetscherin in Gebärdensprache was übersetzt. Also es ist gar nicht so anders als ein Kurs für Hörende.
Ich schwenke kurz in den Bereich Digitalisierung. Yeah. Dazu sitzen wir hier. Du bist Digitalisierungsbotschafterin des Landes. Das Thema Barrierearmut spielt ja auch beim digitalen Wandel eine Riesenrolle. Wie selbstverständlich ist es hier? Kannst du, da ist ein QR-Code, klick doch mal drauf. Jemand, der des Sehens nicht mächtig ist, sieht den ja nicht. Was fällt dir auf in der Welt? Wie barrierearm ist das Ganze schon?
Also ich habe gemerkt, dadurch, dass ich vorher auch nicht so viel Kontakt vorher zu Gehörlosen hatte, dass also ganz viele Sachen, die man selber gar nicht bedenkt, merkt man, wie wichtig das für Gehörlose ist. Und gerade das Thema Digitalisierung ist für Gehörlose ein totaler Gamechanger. Alleine Instagram ist ein Tool, das Gehörlose ganz, ganz viel nutzen, weil es so visuell ist. Alleine, dass man jetzt Videocalls machen kann, dass man über FaceTime telefonieren kann. Für uns war es ja immer normal, ja okay, dann mache ich halt so einen Anruf. Aber als Gehörloser kannst du ja wirklich nur einen Anruf tätigen, wenn du dich dabei siehst und Gebärdensprache anwenden kannst. Oder wir haben es jetzt auch bei unseren Kursen, wir haben immer einen Pizzaabend in der Tiki-Bar auf Ummans. Und die haben vor ein paar Jahren eingeführt, dass du über einen QR-Code eben auch Bestellungen aufnehmen kannst. Wo ganz viele ja Hörende immer am Anfang erstmal so sind, oh Gott, wie nervig, nee, ich möchte ja den Kontakt zum Kellner haben. Für Gehörlose ist das total cool, weil sie halt sagen, ja super, ich muss jetzt nicht anfangen, irgendeinen Text auf meinem Handy erstmal zu schreiben, sondern ich kann über den QR-Code direkt die Bestellung aufnehmen. Und ich glaube, das sind ganz viele Faktoren, wo man oft als Hörender erstmal nur an sich selber denkt. Und gerade gehörlos sein ist so eine Behinderung, die ganz oft hinten überfällt, weil man bei dem Thema Behinderung und Barrierefreiheit immer nur sofort an den Blinden und an den Rollstuhlfahrer denkt.
Dennoch mal die Frage, gehörlos visuell ist ja auch etwas, was wir machen mit dem Videopodcast. Dann wird der Text eingeblendet. Beim Blindsein tatsächlich ist für mich mal die Frage, wie erkenne ich jetzt den Code? Ja, ist das auch etwas, wo ihr da Ideen habt oder seid ihr tatsächlich, ach, das ist so unterschiedlich, dass man tatsächlich das auch voneinander unterscheiden muss, mit welcher Behinderung man jetzt gerade, Beeinträchtigung man jetzt eigentlich zu tun hat?
Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wir sind jetzt, oder ich bin jetzt natürlich, habe den Fokus auf die Gehörlosen, auf taube Menschen. Wir haben jetzt tatsächlich dieses Jahr das erste Mal ein Wassersport-Camp für Taubblinde durchgeführt, was auch komplett ausgebucht war. Das ist natürlich nochmal anders. Allerdings, also ich weiß nicht genau, wie es bei Blinden ist, aber bei Taubblinden ist es so, die haben eine Assistenz dabei. Das heißt, da würde dann die Taubblindenassistenz das mit dem QR-Code machen. Aber klar, da muss man natürlich nochmal andere Faktoren bedenken.
Wir reden ja ganz viel über digitale Teilhabe, von daher ist es großartig, wenn man überhaupt in die Richtung geht und auch für uns ja das Bewusstsein schärft. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal mit dem Kinderwagen durch Schwerin, ganz anderes Beispiel. Abgesenkte Bordsteine, wie viel parkende Autos davor sind, du das erste Mal erlebst, der Kinderwagen wird ja dann irgendwann nicht mehr da sein, weil das Kind laufen kann, wenn du beeinträchtigt bist und einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe brauchst, wie schwierig das ist, dass wenn du das nicht im Bewusstsein hast, dann machst du dir möglicherweise auch keine Gedanken darüber. Demzufolge finde ich das ein ganz wichtiges und tolles Thema, dass ihr euch damit auseinandersetzt und das sozusagen auch so vorantreibt. Löst das oder hat das eine weitere Bewegung mit dem Vorpommern ausgelöst? Wie schätzt du das ein? Weil es sind ja auch dann die Kellner, die das können müssen, ja, so möglicherweise so sich drauf oder ja, die Dienstleistungen müssen sich darauf einstellen. Hat sich in Ummans eine Community entwickelt, die viel offener ist und auch über viel mehr Kompetenzen verfügt?
Also auf Ummans würde ich sagen, auf jeden Fall. Also allein an der Ummanzer Surfstation, also mittlerweile weiß da jeder Surflehrer, wie er Guten Morgen in Gebärdensprache sagt. Wir haben da das Gebärdensprachalphabet als Poster hängt in der Surfstation.
Muss ich fragen, Pia, weil jetzt die Kameras an sind, wie sieht das aus? Guten Morgen.
guten Morgen und guten Abend oder gute Nacht.
Gute Nacht.
Ja.
Ah, okay. Hast du was gelernt? Wir haben nämlich an jeder Episode wird gelernt.
Ja.
Spannend.
Ja, das merken wir und auch, wir haben mittlerweile, das hat schon so ein bisschen Bahnen gezogen. Wir haben am Surfhostel arbeitet mittlerweile eine taube Putzfrau, die dort mit sauber macht, wo Marie dann am Anfang immer mit gedolmetscht hat. Wir haben eine, die bei uns als Praktikantin mit dabei war, die gerade Gebärdensprachdolmetscherin geworden ist. Die hat dann 2 Sommer auch mit in der Tiki-Bar gearbeitet und hat natürlich immer, wenn wir unsere Pizza-Abende hatten, war sie dann die Kellnerin. Und ja, das ist schon ganz schön, wie sich das dann alles irgendwie miteinander so vernetzt und so Wellen schlägt.
Wirklich total schön so zuzuhören. Das ist nochmal eine ganz andere Welt, die du da darlegst. Jetzt gehen wir auf das Stichwort Gründungen. Wie fühlt es sich an, eine Gründerin zu sein? Wie kannst du es jedem raten? Deine erste Einschätzung.
Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich bin da ja so ein bisschen reingerutscht. Ich finde immer schwer zu sagen, ob man das jemand raten sollte. Ich finde immer, wenn du halt irgendwie die Leidenschaft für was hast, dann macht es natürlich schon Sinn, dich damit auch selbstständig zu machen. Also was ich immer eher jedem rate, ist zu gucken, was ist wirklich meine Leidenschaft, was ist das, was mir wirklich Spaß macht, wo ich jetzt nicht sage, ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, wann habe ich Feierabend, sondern dass ich wirklich was mache, was mir Spaß bringt. Und klar, das selbstständig zu machen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Motivation.
Vor allem stellt sich auch immer die Frage, will das jemand, braucht das jemand, wie, ja, kann ich mein Leben damit gestalten oder so viel Geld verdienen gehört zur Wahrheit ja auch mit dazu. Das darf ja nicht nur Spaß machen, sondern irgendwie muss man sich ja auch davon leben, möglicherweise eine Familie ernähren. Wie fasst man den Mut, den Schritt zu gehen?
Ja, einfach machen. Nee, das ist ja immer der Klassiker. Ja, einfach machen. Aber ich glaube auch, nicht zu sehr Sachen zu zerdenken. Also ich glaube immer, ein Problem ist eher, wenn man es nicht ausprobiert hat, dass Fehler passieren, dass es vielleicht auch nicht klappt. Kann alles sein, aber wenigstens steht man nicht später da und denkt so, Mann, hätte ich das mal ausprobiert, wer weiß, wie es geworden wäre. Und ich glaube, manchmal haben wir auch in Deutschland gerade noch viel zu sehr Angst, dass es nicht so perfekt läuft, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, da muss man eben auch dran arbeiten, dass es ist normal, dass es nie alles perfekt läuft. Aber dann muss man halt schauen, wie kann man seine Idee anpassen, wie kann man Lösungen finden. Und für mich war ein großes Thema, dass ich nicht alleine war. Also, dass ich das zusammen mit Marie gemacht habe. Das heißt, klar, die Höhen waren total toll, das zusammen zu erleben, aber auch gerade die Tiefen. Bei uns lief auch nicht alles perfekt. Wir haben auch Sachen, die wir ein bisschen in den Sand gesetzt haben, aber wo man halt wusste, okay, man ist zu zweit da und man kann sich jetzt gegenseitig auch wieder aufbauen und kann zusammen eine Lösung dann dafür finden.
Aber auch dann ist man als Team ja nicht alleine. Was ich hier erlebe, es sind ganz viele helfende Hände und Systeme und bist ja selber bei Baltic Incubate engagiert, ein Investorennetzwerk. Das ist ja auch ganz wesentliche Faktoren, kann ich mir vorstellen, ein gutes Netzwerk zu haben oder zu wissen, wo kriegt man Unterstützungsleistungen her. Wie sieht das hier in Mecklenburg-Vorpommern aus? Und gehe ruhig auch gerne mal auf Baltic Incubate ein.
Genau, also seit 2022 arbeite ich ja jetzt als Netzwerkmanagerin bei Baltic Incubate. Das ist eben das Business Engine Netzwerk hier in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wir unterstützen Startups, momentan immer Startups, die einen MV-Bezug haben, die einen Unternehmensstandort, Produktionsstätte oder Office hier im Land haben, mit Geld von privaten Investoren. Gerade wenn du ein Startup gründest, bist du oft an dem Punkt, die Bank gibt dir dafür kein Geld, weil das halt so risikoreich ist. Aber auch nicht jeder hat jetzt irgendwie ein Erbe in der Hinterhand, um das Geld da rein zu investieren. Und da ja, ist immer so ein bisschen wie Höhle der Löwen, da können die meisten was mit anfangen. So ist das so ein bisschen im kleineren Rahmen. Da kommen dann eben die Investoren mit ins Spiel, die sagen, hey Mensch, ich finde die Idee aber total cool, ich glaube daran, ich gebe dir dafür Geld, bekomme dafür vielleicht ein paar Unternehmensanteile, ein paar Prozente ab. Und was ich gemerkt habe, ich bin ja dann 2019 fest nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen und vorher, als ich hier studiert habe, war das noch alles sehr, also da habe ich nicht viel aus diesem Gründungsbereich, aus der Gründungsszene mitbekommen. Ich habe dann angefangen als Projektmanagerin für ein Ummanzer Unternehmensnetzwerk noch nebenbei zu arbeiten, weil genau das Thema jetzt nur von Kiteunterricht für Gehörlosen konnte ich jetzt auch nicht komplett leben und all meine Ausgaben bezahlen. Und dann, während ich hier war, habe ich gemerkt, so Mensch, da passiert gerade total viel, genau gerade durch das Thema Digitalisierung, was ja ganz, ganz neue Möglichkeiten hier geschafft hat, auch Sachen zu gründen oder auch irgendwo mitten in der Pampa zu leben, was ich halt auch tue, und nicht jeden Tag 1,5 Stunden erst irgendwo hinfahren zu müssen. Und dann hat man eben gemerkt, auch wie viele Netzwerke sich gebildet haben, wie viele Unterstützungsmöglichkeiten das gibt. Und ich glaube, das ist nach außen, kriegt man das manchmal gar nicht mit, wie viel hier passiert ist, wie viele Netzwerke es gibt, wie viel Unterstützung es gibt. Und ich habe das ganz oft mit Freunden, die sich dann anfangen, selbstständig zu machen, die eine Idee haben, die sagen, boah, Pia, ich wusste überhaupt nicht vorher, was es hier alles gibt und wie toll das ist, dass es das alles gibt. Und Was ich auch immer so ein bisschen sage, ich glaube, der große Vorteil in Mecklenburg-Vorpommern, weil klar, du hast Berlin, München, Hamburg so als die Start-up-Hotspots, aber was der große Unterschied bei uns ist, wir sind halt ein Flächenland zwar, aber ich finde, du bist halt nicht einer von 10.000, sondern du bist einer von 100 und die Unterstützung untereinander ist viel, viel größer. Es ist nicht so eine Ellbogengesellschaft, sondern jeder versucht irgendwie jedem zu helfen, jeder vermittelt Kontakte weiter und das ist mir bisher sehr positiv ja immer aufgefallen.
Das ist, glaube ich, auch Anliegen aller, die sich hier engagieren, kurze Wege, gut vernetzt zu sein. Was wünschst du dir noch, wenn du blickst auf das Thema Gründungsszene, jetzt auch aus dem Blick heraus, die Investoren mit zu begleiten? Was sind so Punkte, die sich hier noch verändern müssten, damit das möglicherweise noch größer wird, noch weiter wachsen kann?
Ja, ich glaube, es gibt schon natürlich noch viele Punkte. Also ich meine, es gibt ja auch Gründe, dass wir immer noch auf Platz 16 sind, was Startup-Neugründung und so weiter angeht. Aber ich glaube auch, dass das jetzt so ein bisschen eine Frage der Zeit ist. Auch im Thema Finanzierung muss, glaube ich, ein bisschen mehr passieren.
Was meinst du damit genau?
Also was wir merken, ist, die Summen, die hier fließen, das ist deutlich weniger als in anderen Bundesländern. Also auch jetzt bei uns als Business Angel. Es ist natürlich noch ein recht neues Thema für viele. Viele haben noch nie vorher eine Business Angel Investition getätigt. Wir merken gerade auch jetzt gerade so im letzten halben Jahr sind viele neu reingekommen, die da auch schon mehr dann Erfahrung haben. Aber dadurch sind diese Summen noch etwas niedriger. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Gründerinnen und Gründer die Möglichkeit haben, schnell und unkompliziert an Geld zu kommen. Und wir sind auch gerade dabei, unsere Strukturen ein bisschen umzuändern, zu optimieren, so ein neues Fondscluster aufzustellen, wo wir sagen, dass es noch mal schneller in der Umsetzung ist.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt ein mittelständisches Unternehmen, bin möglicherweise im Handwerksbereich unterwegs und dachte, so ist ganz gut gelaufen und ich würde gerne in die nächste Generation investieren, empfinde es als sinnhaft. Warum soll ich das tun? Ja, welche Vorteile kann ich haben? Also wie würdest du mich werben?
Also zum einen natürlich investieren wir hier in Startups aus MV. Und was bei Business Angel Investitionen, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist nicht nur, dass man das reine Geld gibt, sondern man kann den Startups auch mit Expertise zur Seite stehen. Das heißt, man hat da auch nochmal eine ganz andere Motivation und das merken wir auch, das ist bei ganz vielen Mitgliedern von uns, die sagen, Mensch, die haben auch total Bock drauf, dass sich hier im Land was bewegt, dass sie diesen Leuten auch nochmal mit Expertise zur Seite stehen. Klar, du kriegst am Ende im besten Falle natürlich auch eine Rendite dabei raus, gerade dadurch, dass wir über einen Fonds investieren. Wir hauen das Geld quasi zusammen in einen Topf und das wird dann auf verschiedene Startups gestreut. Dadurch hast du auch nochmal eine größere Risikostreuung und das ist natürlich irgendwie auch schön, wenn du weißt, wir hatten ja jetzt auch schon zwei Exits, also ein Startup wurde an eine österreichische größere Firma dann verkauft und wenn du irgendwie weißt, du warst halt Teil davon, ne? Das ist schon irgendwie was anderes, als jetzt dein Geld irgendwo reinzustecken, wo du überhaupt keinen Berührungspunkt mit hast, sondern bei uns ist es ja wirklich so, die Leute lernen sich persönlich kennen, die treffen sich mit den Gründerinnen und Gründern, die tauschen sich aus, die gucken und sagen, Mensch, das und das, da könnte ich dir nochmal ein bisschen dich mit unterstützen. Und ich glaube, das ist schon nochmal was ganz anderes, als dein Geld eben in was Anonymes reinzustecken.
Ja, zwei Fragen. Muss man Geld mitbringen oder reicht das aus, bei euch dabei zu sein, nur mit Expertise?
Da sind wir ziemlich klar und sagen, man soll schon das Geld auch mitbringen, weil da sind wir wieder an dem Punkt, wir haben so viele Unterstützungsnetzwerke und wir wollen nicht, dass es so schwammig wird. Wir sagen, wenn man nur Mentoring, nur Expertise an die Seite stellen möchte, dafür gibt es andere Netzwerke. Aber wir sagen, wir bringen schon beides mit, Kapital und Expertise.
Die zweite Frage, ich möchte junge Unternehmen unterstützen, aufbauen. Ist das nicht eine bessere Strategie, daran zu glauben, dass die Unternehmen dann hier bleiben, groß werden, anstatt einen Exit zu forcieren? Wie muss ich das verstehen? Ist es ein Zielkonflikt oder es geht ja um Arbeitsplätze? Ja, wie könnte sich so ein Wirtschaftskreislauf entwickeln?
Ja gut, Exit heißt ja nicht immer gleich, dass sie jetzt irgendwie eine österreichische Firma verkauft werden. Das kann ja auch sein, dass sie so groß werden, dass sie sagen, Mensch, jetzt kaufen wir unsere Anteile wieder zurück oder sie werden an andere Investoren verkauft. Klar, das ist natürlich ein Thema. Aber ich glaube, weil wir hatten ja einen Exit, wo einfach unsere Anteile wieder zurückgekauft wurden. Zasta, das ist vielleicht auch einigen Begriff, die ja auch immer noch einen Sitz hier mit in Rostock haben und die auch immer noch hier im Land sich verteilen. Ich denke immer so, am Ende ist ja nun mal auch alles so digital. Ein Filmsitz ist auch am Ende ein Filmsitz. Wenn trotzdem die Leute einen Bezug zu MV haben und das irgendwie auch im Herzen mittragen und es nicht einfach nur eine Adresse an einem Briefkasten ist und Arbeitsplätze geschaffen haben für Leute, die auch hier in MV sind oder dass sie dazu bewegt, wieder hier zurückzukehren, finde ich, ist das ja schon ein großer Mehrwert, der geschaffen wurde. Aber wenn es nun mal für das Unternehmen der bessere Schritt ist, zu sagen, ich werde jetzt von einer österreichischen oder ja, eine österreichische Firma kauft das und dadurch wird die Idee, die wir mal hatten, noch größer. Ja, warum nicht? Ne?
Also, das heißt also, wenn ich es auch richtig verstehe, es kommt drauf an, hat es hier Zukunftsperspektive oder ist es woanders gut angelegt und bietet ja auch die Möglichkeit, die nächste Idee umzusetzen. Man sagt, ich habe daran einen Gefallen gefunden. So, was packe ich jetzt an, richtig?
So ist das ja jetzt auch. Unser zweiter Exit war ja eben Savajo. Wo das verkauft wurde. Und der Bjarne, der das mit aufgebaut hat, der ist ja auch, ich glaube, der ist mittlerweile im Präsidium vom Unternehmerverband Rostock. Also der ist ja super engagiert, ist auch immer noch mit drin jetzt bei der Firma, die aufgekauft haben. Andreas, der Savajo mit aufgebaut hat, ist mittlerweile unser zweiter Vorsitzender bei Baltic Incubate, engagiert sich ganz doll. Also es ist ja nicht so, dass die Leute vom Bildschirm verschwinden.
Das ist auch das, was wir wahrnehmen oder auch die Geschichten, die man auch hört, es ist spannend, sich mit Unternehmertum auseinanderzusetzen und man ist ja auch eine wertvolle Arbeitskraft, selbst wenn man irgendwo angestellt ist, den Unternehmergeist für sich ja irgendwo geformt hat. Das ist ja unheimlich sinnvoll, das auch woanders einzubringen. Also es muss gar nicht darum gehen, das Unternehmen wachsen zu lassen, das ist auch schön, aber das ist doch toll, dass es so eine vielfältige Lösungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, es ist ja unheimlich wichtig, wenn man das in sich spürt, genau was du am Anfang gesagt hast, einfach den Weg zu gehen und es muss gar nicht so sein, dass man Exit macht, ist nicht schlimm, auch wenn man es aufgibt und sagt oder es in Sand gesetzt hat, ja, das gehört ja auch mit dazu. Man lernt auf alle Fälle dazu und kann sich wertvoll einbringen.
Total. Und was wir auch mal sagen, wir finden es total wichtig, auch aus dem Land rauszugehen, also uns zu vernetzen, auch außerhalb von MV und das ist ja dann auch eine Außenwirkung, die man hat. Also wenn wir eben nicht nur auf unsere Veranstaltung immer in MV gehen, sondern wenn wir auch sagen, wir gehen jetzt, was weiß ich, zum Business Angel Tag nach Leipzig oder nach Mainz und es hatte ich.
Wie seid ihr untereinander denn genau vernetzt im Bundesgebiet? Wie muss man sich das verstehen? Sind ja überhaupt, gibt es ein Bundesnetzwerk, habe ich verstanden, dann regionale Netzwerke. Wie seid ihr miteinander verwoben?
Genau, es gibt den BAND, das Business Angel Netzwerk Deutschland. Die haben zum Beispiel monatlich auch Videocalls, wo man sich auch mit anderen vernetzt. Wir sind mittlerweile auch mit vielen anderen Business Angel Netzwerken, vor allem mit den Schleswig-Holsteinern, sehr eng, tragen uns auch gegenseitig Startups zu. Und genau das ist ja auch wichtig. Da versuchen wir auch unser Netzwerk immer mehr zu erweitern und da auch größer zu werden. Und dass Leute eben auch mitbekommen, Mensch, in der MV, da passiert auch was. Also ich hatte das gerade im November letzten Jahres war ich in Mainz, da habe ich jemanden getroffen, der hat ein Ferienhaus in Stralsund und der meinte, ach, du bist vom Business Angel Netzwerk MV, ich wusste gar nicht, dass es da eins gibt. Und der kam dann einen Monat später zu unserem Meetup und hat da als Keynote-Speaker quasi eine Rede gehalten. Und ja.
Du hast vorhin angesprochen, wir sind noch nicht ganz vorne, was unsere Unternehmensgründung anbelangt. Ist es denn woanders, überall woanders viel, viel leichter oder ist das momentan auch möglicherweise woanders auch nicht so einfach in den anderen Bundesländern? Wie ist da deine Einschätzung oder gerade mit dem bundesweiten Blick?
Was wir alle gemerkt haben, war, dass es in den letzten paar Jahren überall schwieriger geworden ist, für Startups Geld zu bekommen. Also wo man dann immer dachte, ach Mensch, jetzt wird ja gerade gar nicht investiert. Liegt das jetzt an uns? Bis man irgendwann gemerkt hat, nee, das waren diese ganzen weltweiten Krisen, die da alle mit reingespielt haben, wo alle erstmal geschaut haben, die Startups, in die sie schon investiert haben, die über Wasser zu halten, da nochmal Geld nachzuschießen oder auch mit ihren ganz eigenen Unternehmen schauen mussten, dass die nicht irgendwie in die Insolvenz abrutschen. Das haben wir gemerkt, da hatten einfach alle mit zu tun. Weil wir hatten dann auch gemerkt, wir hatten so 2 Jahre, wo es ein bisschen einfach zurückgegangen ist, wo wir gemerkt haben, die Leute waren jetzt nicht mehr alle so, oh ja, lass uns jetzt die großen Summen Geld investieren. Aber klar, wir merken natürlich, es gibt einfach Business Angel Netzwerke, die schon viel, viel, viel länger dabei sind.
Hat sich das entspannt, die Lage?
Ich würde sagen, ja. Also im Moment merken wir schon, das geht wieder bergauf. es ist für Startups einfach nicht mehr ganz so leicht wie früher, an Geld zu bekommen. Es gab so eine Zeit, als ich angefangen habe, da, weiß nicht, da hast du am Ende eine PowerPoint-Präsentation gezeigt und dann hast du quasi die Zusage gehabt. Und mittlerweile schauen sich die Investoren schon ganz genau an, was die Idee ist, wer dahinter steckt. Gerade wer dahinter steckt, das Gründerteam ist immer ganz, ganz wichtig, bevor sie da Geld reingeben. Was aber ja auch am Ende nicht schlecht ist. Weil da gab es ja dann auch viele Beispiele von ziemlich vielen Luftschlössern, wo ganz, ganz viel Geld reingesteckt wurde und das sich dann nicht gehalten hat.
Gründungsszene Mecklenburg-Vorpommern verwoben im Ostseeraum. Ist das eine Chance für Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, den wir haben, diese Anbindung an Dänemark, an die anderen Ostseeraumstaaten.
Gibt es dort auch eine enge Vernetzung? Weil Baltic Incubate klingt nach, oh, wir haben Netzwerkpartner auch in Dänemark, Schweden.
Wir sind dabei. Wir hatten jetzt tatsächlich letztes Jahr im Herbst hatten wir das dänische Business Angel Netzwerk, die auch unglaublich stark sind und unglaublich gut und vorausdenkend sind, hatten wir als Keynote Speaker mit dabei. Wir haben jetzt auch mal, wir wollten auch irgendwann mal nach Kopenhagen und uns das vor Ort anschauen. Haben wir jetzt dieses Jahr noch nicht geschafft, aber wir sind auch dabei. Also ich habe es jetzt gerade auch auf meiner To-Do-Liste, Estland mal anzuschreiben, weil ich glaube, Estland ist auch immer ziemlich gut dabei, was so Innovation, Startups, neues Denken angeht, dass wir da mal schauen, dass wir die bei uns mit auf dem Event bekommen.
Ja, ich freue mich, die Nerd nächstes Jahr liegt an, Ende Mai, 27., 28. Mai. Auch da schauen wir mal in den Ostseeraum, wenn wir dort den Digital Baltic Startup Day auch als solchen weiter nutzen können. Auch im letzten Jahr waren ja unheimlich viele Teams aus dem Ostseeraum mit dabei. Nutzt das gerne auch als Plattform für eure Vernetzung. Dein aktuelles Herzensprojekt, Pia, was liegt bei dir auf dem Tisch? Bei den Gründungen hast du da gerade Beispiele vor dir, wo du sagst, oh, die sind da, das ist total spannend, was sich da entwickelt?
Im Moment haben wir gerade ziemlich viel. Also gerade ist es tatsächlich so, wir haben ganz, ganz viele Startup-Bewerbungen und wir sind gerade auch im Evaluationsprozess. Und da passiert schon viel Spannendes in MV. Also wir hatten jetzt gerade Accelerate VR, die so eine Art Laufbahn mit so einer 3D-Brille geschaffen haben, das zum Beispiel auch von der NASA genutzt werden könnte, um Raumfahrtsdemonstrationen zu machen oder von Rettungseinsätzen, um dort eben Sachen auszuprobieren. Das ist sehr spannend. Da sind wir gerade auch im näheren Austausch. Viele verschiedene Sachen. Das ist eben auch immer das Spannende, dadurch, dass wir sagen, wir haben den MV-Bezug, haben wir nicht einen Bereich, auf den wir uns fokussieren, sondern ganz, ganz viele Bereiche.
Das macht es auch schwierig, ne?
Ja. Macht es schwierig, aber macht es eben auch spannend. Also, dass wir da merken, da ja, passiert eben auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen was. Oder wir haben ja jetzt gerade in ADFO investiert. Die haben bei Biogasanlagen, da hast du das Problem, wenn die chemischen Stoffe in der Biogasanlage nicht im Gleichgewicht sind, dass das Methan verpuffen kann. Und im Moment ist es immer so, es wird eine Probe genommen, die wird dann ins Labor geschickt und das dauert dann. Und bis du die Ergebnisse hast, ist dann oft das Methan schon verpufft. Und ADFO hat eben so einen Sensor entwickelt, so ein Gerät, das dich über eine App dann informieren kann, sind diese Stoffe noch im Gleichgewicht oder nicht, also quasi in Echtzeit. Und das testen sie auch gerade bei einer großen Biogasanlage. Das haben wir uns dann auch vor Ort angeschaut. Also das sind, glaube ich, wirklich spannende Sachen, die eben auch wirklich relevant sein können, dass das viele dann später anwenden.
Da würde ich mich freuen, wenn wir es irgendwie schaffen, das, was alles so läuft, an tollen, tollen Projekten noch viel, viel sichtbarer zu machen. Ich glaube, das macht alle unheimlich stolz. Da komme ich schon zu meiner Abschlussfrage. Pia, Mecklenburg-Vorpommern, ein Zukunftsland? Wenn ja, warum?
Für mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ja Wunsch-Mecklenburg-Vorpommerin und ich finde einfach diese vielen Möglichkeiten, die man hier hat, dass man sich so entfalten kann in so viele verschiedene Richtungen, durch die Digitalisierung eben auch, dass du hier tolle Jobs machen kannst, eine tolle Lebensqualität hast, ist für mich ein Faktor, weswegen ich hier auch nicht wegziehen möchte und dass es für mich sehr besonders macht.
Pia, vielen Dank für die vielen Einblicke in dein Arbeitsleben. Schön, dass du dabei gewesen bist bei Podcast von Digitales MV. Dankeschön.
Ja, vielen Dank an euch, dass ihr diese Möglichkeiten schafft. Und ja, ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr, auf die Nerd. Wir waren ja schon bei der letzten dabei, auch mit Baltic Incubate. Und auch nächstes Jahr werden wir uns da auf jeden Fall wieder einbringen. Und das hat uns auch ganz viel gebracht. Und da haben wir auch ganz, ganz viele neue Kontakte damals gefunden.
Wunderbar, da freue ich mich drauf. Schön, dass ihr beim Podcast des digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.